Heute geht es bei uns um ein Molekül, das ganz, ganz klein ist, ganz unscheinbar und dennoch potenziell ziemlich gefährlich. Trifluoressigsäure, kurz TFA. Wie dieser Stoff entsteht, warum er inzwischen vielerorts im Wasser lauert und was man dagegen tun kann, das erfahrt ihr in dieser Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.
Ja, Trifluoressigsäure ist mittlerweile leider überall. In Flüssen, im Grundwasser, sogar im Regen und Schnee findet man den Stoff. Und das Problem ist, das Zeug ist praktisch unzerstörbar. Also herkömmliche Methoden zur Wasseraufbereitung zum Beispiel versagen bei TFA. Und der Stoff steht im Verdacht, dass er ziemlich schädlich für unsere Gesundheit sein könnte. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, okay, davon gibt es doch viele, ja, die Liste ist lang. Aber bei der Trifluoressigsäure ist besonders, dass sie eben als Abbauprodukt aus ganz, ganz vielen Stoffen entstehen kann. Und Spektrum der Wissenschaft hat sich deshalb der TFA gerade intensiv gewidmet. Wo ist eigentlich das Problem? Wie gelangt TFA in die Umwelt? Und müssen wir uns wirklich Sorgen um unser Wasser machen? All das wollen wir heute besprechen mit Verena Tang. Die ist Chemikerin und Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft und hat gerade zu TFA recherchiert. Hallo Verena.
Hallo Marc.
Ja, Verena, was ist denn eigentlich, fangen wir mal so an, Trifluoressigsäure?
Ja, Trifluoressigsäure ist, wie du schon gesagt hast, eigentlich ein ganz kleines, nettes, unscheinbares Molekül auf den ersten Blick. Essigsäure kennt man aus dem Essig, den jeder im Haushalt verwendet. Und in diesem Molekül sind eben drei Wasserstoffatome jetzt durch drei Fluoratome ersetzt. Und dann hat man statt Essigsäure eben die Trifluoressigsäure. Das klingt jetzt eigentlich erstmal nach einer ganz kleinen Änderung, aber es ändert eben einiges an den chemischen Eigenschaften. Wir kennen Essigsäure als harmloses Molekül, das wir sogar selber in unserem Körper abbauen können, das also auch umweltabbaubar ist. Aber bei Trifluoressigsäure ist das eben ganz anders. Das ist quasi unzerstörbar, so wie du es schon gesagt hast. Und bevor ich euch jetzt noch weiter mit chemischen Details in den Ohren liege, vielleicht einfach zur Bedeutung von Trifluoressigsäure und warum da gerade die Diskussion so hochkocht. Man hat vor einigen Jahren festgestellt, dass sich Trifluoressigsäure aus ganz, ganz vielen verschiedenen Stoffen bildet. Und zwar nicht aus irgendwelchen Stoffen, sondern aus Stoffen, die wir auf ganz vielen verschiedenen Wegen in die Umwelt bringen. Ihr kennt vielleicht die Diskussion über PFAS. Das sind poly- und perfluorierte organische Substanzen. Also da sind so Dinge dabei wie Teflon oder Beschichtungen für Regenmäntel, aber es sind auch verschiedene Chemikalien dabei, Medikamente und Pestizide, Kühlmittel, also eine ganz, ganz breite Palette an Produkten. Und aus tausenden verschiedenen Substanzen entsteht langsam Trifluoressigsäure und die gelangt dann auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen in unsere Umwelt, in dem Fall in unsere Gewässer, und sammelt sich dort an. Und jetzt sammeln wir dort also quasi immer mehr von dieser Trifluoressigsäure und dann bekommt man irgendwann ein Problem. Und das wissen wir jetzt. Und deswegen kochen da gerade die Diskussionen auch sehr hoch, was man dagegen unternehmen kann, um dieses Molekül eben wieder loszuwerden, diese Verunreinigung. Genau, was man dagegen eben tun kann.
Und warum gilt denn jetzt TFA dann als problematisch? Also was ist konkret gefährlich daran?
Ja, gut, dass du es sagst, denn nur weil ein Stoff überall ist, heißt es ja nicht automatisch, dass er gefährlich ist. Aber seit einigen Jahren weiß man eben, dass TFA reproduktionstoxisch ist. Das bedeutet, wenn man eine gewisse Menge davon zu sich nimmt, dann kann das die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und es kann ungeborene Kinder schädigen. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Eigenschaft und das will man natürlich nicht haben, also weder in der Umwelt noch in seinem eigenen Wasser. Und solche Substanzen sind hochproblematisch. Und deswegen muss man jetzt was dagegen tun.
Wie ist es denn mit der Herkunft? Du hast schon gesagt, es entsteht als Abbauprodukt. Also wo kommt das jetzt konkret her? Wie gelangt TFA in die Umwelt und wie verbreitet ist es vielleicht auch bisher?
Ja, TFA kommt aus sehr, sehr vielen Quellen in die Umwelt, um das mal so ein bisschen aufzudröseln. Also ein Faktor sind zum Beispiel Pflanzenschutzmittel. die Bauern einfach auf ihre Felder ausbringen, ganz normal. Da gibt es fluorhaltige Pflanzenschutzmittel und einige davon, die setzen eben auch TFA frei oder die können TFA freisetzen. Und das versickert dann eben in der Erde oder wird in die Gewässer gespült, ist dann eben im Fluss oder im See und dann ist es dort, also Pflanzenschutzmittel. Oder es kommt auch aus Medikamenten. Immer mehr Wirkstoffe haben auch Elemente im Molekül, die Fluoratome tragen. Und auch hier kann TFA entstehen, entweder in der Kläranlage oder eben direkt im Gewässer. Das heißt, ich habe die quasi ja aus unserem eigenen Abwasser mit reingebracht. Dann gibt es natürlich Industriebetriebe, die TFA herstellen. Denn das ist auch eine Chemikalie, die wird in großem Stil hergestellt. Denn man braucht dieses Molekül auch. Also man braucht dieses Molekül, um daraus eben besagte Stoffe herzustellen zum Beispiel. Und im Abwasser kann dann natürlich auch TFA sein und gelangt so in die Flüsse. Das ist auch eine der größeren Quellen dafür. Und letztlich, weil wir jetzt noch nicht genügend Quellen haben, entsteht es auch in der Atmosphäre. Denn manche fluorhaltige Kühlmittel, die eben dann in die Atmosphäre gelangen, die können dort mit bestimmten Radikalen in der Luft reagieren und bilden dann im Kontakt mit Wasser auch wieder Trifluoressigsäure und regnen dann wieder ab auf die Erde. Also vielfältige Quellen. Also ihr seht so ein bisschen das Problem. Es ist schon so ein bisschen, dass es überall ist.
Dann schauen wir doch mal darauf, wie man Wasser so reinigt. Ne? Also wir reinigen Wasser ja von ganz vielen Sachen, die wir da nicht drin haben wollen. Warum ist es jetzt gerade bei Trifluoressigsäure oder TFA so schwer, das aus der Umwelt zu entfernen? Was klappt da nicht?
Ja, gute Frage. Was klappt da nicht? Ne? Also denn TFA ist tatsächlich so ein bisschen schwierig einzufangen. Also man hat sich verschiedene Sachen überlegt, mit denen man dieses Molekül loswerden könnte. Zum Beispiel Aktivkohlefilter. Aber an die bindet Trifluoressigsäure einfach nicht, denn das passt nicht. Also Aktivkohle ist eher unpolar, Trifluoressigsäure ist eher polar. Das bleibt dort nicht hängen. Dann gibt es die Chlorierung, also die zum Beispiel manchmal auch zur Desinfektion oder so eingesetzt wird. Die könnte zum Beispiel spezielle Moleküle spalten, aber die Kohlenstoff-Fluor-Bindung ist eben sehr stabil. Und das heißt, TFA wird auch durch Chlorierung nicht zerstört. Dann gibt es Ionentauscher. Die können zum Beispiel Anionen aus dem Wasser filtern. Also Trifluoressigsäure liegt als Anion im Wasser vor, also als Trifluoracetat. Und das Problem ist aber, wenn ich jetzt so einen Ionentauscher einsetze, dann filtert er erstmal alle möglichen anderen Anionen raus, weil die in viel, viel größerer Menge vorliegen, zum Beispiel Nitrat oder so. Und da wird dann die TFA auch nicht mit aufgefangen. Es gibt noch die Ozonierung. Das ist eine Methode, die man auch künftig vielleicht in Kläranlagen einsetzen wird, in einer vierten Klärstufe, die zurzeit diskutiert wird. Aber selbst die kann Trifluoressigsäure nichts anhaben. Das heißt, die zerstört es auch nicht. Es gibt sozusagen oder es gäbe sozusagen theoretisch einen möglichen Ausweg. Die einzige Technik, mit der man das Molekül theoretisch aus dem Wasser fischen könnte, die nennt sich Umkehrosmose. Das haben vielleicht auch einige schon mal gehört. Das verwendet man hauptsächlich zur Meerwasserentsalzung. Ist also sehr teuer, ist sehr aufwendig. Wenn man damit flächendeckendes Trinkwasser behandeln würde in Deutschland, das wäre komplett unrealistisch, hat mir eine Wissenschaftlerin gesagt, mit der ich gesprochen habe für den Artikel. Denn es ist auch so, dass diese Methode dem Wasser quasi alle anderen Inhaltsstoffe entzieht, inklusive Mineralstoffe, die muss man dann hinterher wieder zusetzen. Und das ist also nicht sinnvoll. Das heißt, im Moment gibt es tatsächlich keine Lösung, um das aus dem Wasser zu kriegen.
Und habe ich dich richtig verstanden? Lange Zeit hat man jetzt gar nicht unbedingt gedacht, dass das gefährlich ist, TFA. Also was hat sich denn da geändert?
Ja, also um zu wissen, ob eine Substanz schädlich ist, braucht man natürlich Studien dazu, spezielle toxikologische Studien. Und also die liegen eben jetzt erst vor. Also jetzt gibt es Einstufungen. Und jetzt weiß man eben erst, also dass diese Substanz schädlich ist. Ich meine, sowas muss man natürlich auch erstmal rausfinden und sowas muss man auch erstmal nachweisen. Und dann muss man in solchen Studien natürlich auch erstmal feststellen, wie viel von so einer Substanz ist überhaupt schädlich. Also ist es schädlich, wenn ich da jetzt ganz, ganz wenig zu mir nehme oder ist es quasi nur in großen Mengen schwierig? Das heißt, also solche Studien sind natürlich auch aufwendig und nicht so trivial. Und die liegen jetzt aber vor. Und eben jetzt weiß man, dass es tatsächlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann und wie gesagt, auch ungeborene Kinder schädigen kann. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf Menschen, auch auf Tiere, Wasserorganismen. Und das ist jetzt klar. Das sagen auch verschiedene Fachleute aus verschiedenen Branchen oder Wissenschaftsinstitutionen übereinstimmend.
Also mal knallhart gefragt, ist es jetzt gefährlich dann, das Wasser zu trinken?
Nein, gut, dass du fragst. Also nein, das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen. Also so ernst dieses Thema ist und so ernst man das nehmen muss, es ist genauso wenig gefährlich, Wasser zu trinken, wie es gefährlich ist, Luft zu atmen. Also ein Stoff wirkt oder schadet eben erst ab einer bestimmten Menge, die man auch zu ihm nimmt. Und anhand dieser Studien kann man eben auch ermitteln, welche Mengen sind dann denn sicher oder welche Mengen, ab wann wird es kritisch. Ne? Und es gibt jetzt neueste Ergebnisse, die sagen, täglich bis zu 0,01 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht seien völlig akzeptabel. Darunter kann man sich jetzt auch nicht so viel vorstellen, aber 0,018 Milligramm, das sind 18 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind schon große Mengen, die man da aufnehmen müsste. Ja, um mal einfach ganz leicht rechnen zu können, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt in dem Fluss 18 Mikrogramm pro Liter TFA drin wären. Also was schon jetzt, also was schon viel wäre. Also so die durchschnittlichen Gewässer so ist im 0,-Bereich bis vielleicht mal 10 belastet. Ja? Also wenn wir mit 18 Mikrogramm pro Liter rechnen und wenn du jetzt, ich sag mal, irgendwie ein Mensch so um die 70 Kilo wiegt, dann müsste er also 70 Liter von diesem Wasser pro Tag trinken, um diese Menge aufzunehmen, die aber immer noch sicher ist mit einem Sicherheitsabstand. Also man braucht sich jetzt wirklich keine Sorgen zu machen, um Wasser zu trinken. Man muss auch vielleicht noch eine Sache dazu sagen, die finde ich immer so ganz spannend. Die Methoden, um jetzt einen Stoff im Wasser, im Boden oder auch in der Luft nachzuweisen, die werden ja immer besser. Und diese Analysemethoden, die wir heute haben, die finden Substanzen wirklich in minimalen Konzentrationen. Also man kann so diesen sprichwörtlichen Tropfen Gift im Bodensee quasi nachweisen. Deswegen heißt jetzt nicht immer, wenn man irgendwo hört, ich habe da was gefunden, dann ist es nicht unbedingt gefährlich. Deswegen darf man da auch wirklich nicht in Panik verfallen, nur weil man bestimmte Substanzen jetzt immer öfter nachweisen kann. Denn wir bekommen einfach immer empfindlichere Nachweismethoden und die werden immer klüger, wir können immer mehr Dinge nachweisen und wir können sie in immer kleineren Mengen nachweisen. Und das ist natürlich super, also das ist total wichtig, dass wir diese empfindlichen Nachweise jetzt machen können, denn dann sehen wir, wie jetzt eben ganz früh, aha, okay, wir haben hier offensichtlich ein Problem, da kommt was auf uns zu und jetzt kann man eben rechtzeitig was machen, bevor es dann gesundheitsgefährlich ist.
Also wir haben gehört, natürlich macht die Dosis das Gift und noch sind wir nicht bei den ganz schlimmen Konzentrationen, aber es reichert sich eben immer mehr an und entsprechend haben die Leute jetzt die Gefahr auf dem Schirm. Ja? Also Behörden und Institutionen reagieren darauf. Was machen die denn jetzt, Verena?
Ja, ein wichtiger Hebel ist tatsächlich, dass man jetzt diese Studien vorliegen hat, dass diese Substanz eben gefährlich ist, also dass sie reproduktionstoxisch ist. Denn damit greifen jetzt zum Teil ganz automatisch Regeln, zum Beispiel auf EU-Ebene. Für Grundwasser zum Beispiel gibt es einen ganz klaren Grenzwert für solche Substanzen. Grundwasser darf weniger als 0,1 Mikrogramm pro Liter von solchen Substanzen enthalten. Ne? Und jetzt ist es interessant, es müssen zum Beispiel Hersteller von Pestiziden nachweisen, dass ihre Wirkstoffe das Grundwasser mit weniger als 0,1 Mikrogramm TFA pro Liter Wasser belasten. Und das könnte natürlich auch bedeuten, dass manche Pestizide dann ja nicht mehr hergestellt werden dürfen. Einem ging es schon so, das ist jetzt seit Mai 2025 verboten, eben unter anderem, weil es größere Mengen als erlaubt TFA freisetzt. Und von daher sieht man schon, dass diese Tests und diese Einstufungen eben eine direkte Auswirkung haben.
Und wenn wir jetzt so in die Zukunft schauen, also wie könnte denn eine Lösung für dieses TFA-Problem, das sich ja anbahnt, aussehen?
Ja, die Lösung ist im Moment relativ klar zu sehen. Die Lösung ist, dass man eben die Quellen abstellt oder zumindest ganz stark einschränkt. Zum einen, das zielt auch so ein bisschen auf die Behörden ab, die du gerade erwähnt hast, braucht es natürlich gewisse Richtwerte oder Grenzwerte, zum Beispiel für Abwässer von Industriebetrieben. Also momentan gibt es dafür noch gar keine Grenzwerte. Die dürfen das einleiten. Natürlich strenge Werte wären dafür natürlich sehr hilfreich. Natürlich auch ein Monitoring, also eine flächendeckende Überwachung von Gewässern auf TFA. Da gibt es schon Stellen, da gibt es schon Messstellen, die das auch regelmäßig überwachen, aber sie sind eben bisher noch nicht vorgeschrieben. Das wäre natürlich auch eine Sache. Und dann werden wir um die Debatte eben wahrscheinlich führen müssen, welche Stoffe wir ersetzen müssen. Also sehr, sehr viele Stoffe, die TFA freisetzen. Da muss man sich dann überlegen, welche von denen können wir vielleicht durch etwas anderes ersetzen. Gibt es eine gute Alternative, die ungefährlich ist? Ja, da muss man immer sehr genau abwägen, Vor- und Nachteile. Es ist jetzt nicht immer so einfach, eine Substanz zu ersetzen. Erstens findet man vielleicht nichts, was genauso gut ist. Und zweitens ist es für andere vielleicht auch schädlich oder entpuppt sich eben später als schädlich. Das ist auch schon passiert in der Vergangenheit. Deswegen muss man da die Diskussion sehr genau führen. Welche Stoffe können wir ersetzen? Welche wollen wir ersetzen? Und wodurch ersetzen wir sie? Und handeln wir uns damit eben ein anderes Problem ein? Oder ist es in manchen Fällen geschickt? Zum Beispiel bei manchen Kühlmitteln kann man zum Beispiel auch Ammoniak nehmen oder Kohlenstoffdioxid als Alternative. Das wird auch schon gemacht. Das wäre zum Beispiel ein Ersatz, den man vornehmen könnte. Und so muss man jetzt eben auch mit den anderen Stoffen gucken.
Ja, das wäre auch meine abschließende Frage noch tatsächlich gewesen. Warum sagt man jetzt nicht einfach, man lässt halt diese ganzen Stoffe quasi weg, aber es gibt wohl Schwierigkeiten. Ja, man kann nicht auf diese ganzen fluorhaltigen Stoffe vollständig verzichten.
Nein, also es gibt wirklich tausende verschiedene PFAS, also PFAS, und die sind natürlich so erfolgreich, weil sie so tolle Eigenschaften haben. Die sind unglaublich beständig. Das ist natürlich für die Anwendungen wichtig. Die sind sehr wasserabweisend, schmutzabweisend. Also die können sehr viel. Die kommen deswegen in sehr vielen Industriebetrieben auch zum Einsatz für ganz spezielle Zwecke zum Teil. Und das ist jetzt nicht so einfach, die über Nacht zu ersetzen. Es gibt auch zum Beispiel Löschschäume, in denen PFAS eben wichtig sind. Und ja, dann ist natürlich die Frage, ersetzt du jetzt einen sehr effektiven Löschschaum durch einen anderen, von dem du dann vielleicht dreimal so viel brauchst? Das sind alles Diskussionen, die sind nicht so trivial. Von daher, es gäbe diese Substanzen nicht, wenn sie nicht was Bestimmtes können würden. Das ist immer das Problem. Sonst könnte man ja einfach sagen, okay, so what, nehmen wir halt was anderes.
Sehr spannendes Thema, Verena. Also Trifluoressigsäure ist eine potenzielle Gefahr in unseren Gewässern. Und wenn ihr darüber noch mehr erfahren wollt, dann schaut euch auf spektrum.de Verenas Artikel an. Da gibt es auch nochmal alle wichtigen Infos mit Grafiken untermalt und so weiter. Und generell guckt Spektrum der Wissenschaft gerade diese Woche oder hat geguckt aufs Thema Wasser. Verenas Artikel und dieses Thema ist nämlich Teil einer Themenwoche, die ich euch sehr empfehle. Verena, vielleicht kannst du mal noch ein bisschen erzählen, was habt ihr euch denn bei der Themenwoche Wasser noch angeschaut?
Ja, sehr gern. Wir haben uns vor allem mit der Ressource Wasser beschäftigt, also mit dem Wasser, das wir eben zum Leben brauchen. Und so ein bisschen die Grundfrage ist, wie selbstverständlich ist eigentlich unser sauberes und unser tolles Wasser, das wir hier haben? Da haben wir uns in einem Artikel mit dem Grundwasser beschäftigt. Wo ist es gefährdet? Wo ist es besonders knapp? Wo steigt es vielleicht? Da ist eine ganz tolle Multimedia-Geschichte draus geworden. Also ich würde euch echt empfehlen, klickt euch da mal durch die Karten und Grafiken. Das macht wirklich Spaß. Und man findet auch so ein paar überraschende Fakten noch drüber. Ja, ansonsten haben wir noch einen Artikel über Berlin als eine Stadt, die versucht, Regenwasser besonders effizient zu speichern, wie sie damit klarkommt und was für interessante Maßnahmen es dort gibt. Ja, wir haben auch ein Interview mit einer Hydrologin, die uns erklärt, wie wir gegen die immer steigende Trockenheit kämpfen können, was wir dagegen tun können, vor allem eben in trockenheitsgeplagten Berlin und Brandenburg. Ja, und dann haben wir uns auch um die Frage gekümmert, wer bringt uns eigentlich im Fall von einer Katastrophe oder im Notfall unser Trinkwasser? Wie ist Deutschland da aufgestellt mit den Notwasservorräten? Das ist eine super spannende Geschichte. Da habe ich auch sehr viel gelernt. Und morgen geht es dann noch um die wichtige Frage, wer künftig für unser sauberes Wasser bezahlen wird. Das hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was wir gerade gehört haben. Denn Kläranlagen haben immer mehr Probleme mit Rückständen aus Arzneimitteln und allen möglichen anderen Chemikalien umzugehen. Deswegen werden die in den nächsten Jahren sehr viel nachrüsten müssen. Und da geht es um die spannende Frage, wer dafür bezahlt, die Hersteller solcher Substanzen oder der gemeine Bürger. Also ja, alles insgesamt so ein bisschen Artikel, die zeigen, so selbstverständlich, wie wir es nehmen, ist unser sauberes und sicheres Trinkwasser gar nicht mal.
Ja, und deshalb wirklich auch für uns alle relevant. Also große Empfehlung, da mal reinzuschauen in die Themenwoche Wasser bei Spektrum der Wissenschaft. Und Verena, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
Sehr gerne.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Ausgabe vom Spektrum-Podcast. Eine neue Folge gibt's dann wie immer kommenden Freitag. Seid gern auch dann wieder dabei. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.